Die Bundesregierung möchte sogenannte Feindeslisten unter Strafe stellen. Das ganze Vorhaben ist Teil eines Anfang Dezember von der Bundesregierung verabschiedeten 89-Punkte-Plans zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Nun gab es Kritik seitens des Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverbandes. Wie ist es denn überhaupt erstmal zu dieser Gesetzesvorlage gekommen und was steht denn genau da drin?
Naja, also wie es dazu kam, ist relativ eindeutig. Spätestens nach dem Mord an Herrn Walter Lübcke ist der Politik klar geworden, auch nochmal durch den Druck von Hanau und Halle, dass sie irgendwie anfangen müssen zu agieren. Und da haben sie unserer Meinung nach einen falschen Schluss draus gezogen, weil wir in der Erfahrung, wir machen ja relativ häufig Betroffenenvertretungen für Betroffene rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt. Da ist es halt so, dass wir gar nicht die Notwendigkeit von neuen Straftatbeständen sehen, sondern eigentlich eine konsequente Anwendung von dem, was wir bereits haben, schon dazu führen würde, dass sich die Lage von Betroffenen verbessern würde, dass sie ernst genommen werden würden. Das ändert man halt einfach nicht mit einem Gesetz, mit einem noch weiteren Straftatbestand, sondern eigentlich mit einer, man muss die Kultur ändern und man muss eine gesellschaftliche Veränderung vorantreiben. Dann würde es einen besseren Schutz vor Rassismus und Antisemitismus und damit auch einen besseren Schutz vor rechter Gewalt geben. Das ist ein großes Defizit, was die Bundesregierung offensichtlich nicht versteht oder nicht willens ist, anzugehen. Und dann wird in einem blinden Aktionismus werden neue Gesetze geschaffen. Es gab vorher schon einen neuen Gesetzesentwurf, da sollten auch neue Ermittlungskompetenzen eingeführt werden, was einfach nur wieder eine Ausweitung der Ermittlungskompetenzen des Bundeskriminalamts zur Folge gehabt hätte im Rahmen von Telekommunikationsüberwachung oder der Überwachung von elektronischer Kommunikation, wo wir aber wissen, dass die Taten, die eigentlich problematisch sind, nicht verhindern werden, also in der Prävention überhaupt nicht nützen. Und hier ist es so, dass der Gesetzesentwurf vor allen Dingen vorsieht, ich breche das jetzt mal runter, zu sagen, wir nehmen wahr, es gibt diese Telegram-Gruppen, da werden Feindeslisten verschickt, es gibt rechte Strukturen, die Feindeslisten aufstellen, die sich vernetzen und dann natürlich diese Listen rumschicken und da potenzielle Betroffene ausmachen. Das sind aber aus unserer Erfahrung heraus erstens gar nicht die Probleme, sondern die Probleme liegen darin, diese Listen sind bereits jetzt bekannt. Die kann man schon unter andere Straftatbestände subsumieren. Und die Betroffenen werden ja trotzdem nicht informiert. Was das Gesetz aber von seiner Ausgestaltung im wirklichen Sinne macht, ist, dass sie sagen, wer personenbezogene Daten, also Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, in der Art und Weise veröffentlicht, dass daraus dann schädigende Handlungen auf die Person abzielen könnten, auch von dritten Personen, die diese Daten dann zur Kenntnis nehmen, der macht sich strafbar. Wir haben große Zweifel daran, dass das erfasst ist, was Sie eigentlich erfassen wollten, nämlich diese Telegram-Gruppen. Weil uns da das Problem aufgestoßen ist, kann man da eigentlich über Veröffentlichungen reden. Da wird man sich sicherlich diese Gruppen angucken müssen. Wie groß sind die, kann man da von der Öffentlichkeit reden. Ne? Also die Probleme haben wir ja schon bei Straftatbeständen wie Volksverhetzung oder das Zeigen und Veröffentlichen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Da streitet man sich sehr oft darum, ist das öffentlich geschehen, der Hitlergruß, das Hissen der Hakenkreuzfahne. Und das heißt, in dem Rückschluss, den wir gezogen haben in unserer Stellungnahme, also Frau Dr. Kathi Lang, Alexander Hoffmann und ich, ist, dass hier die Problematik ist, dass eigentlich ein großer Eingriff in die Pressefreiheit droht, weil vor allen Dingen antifaschistische Rechercheplattformen, aber auch investigative Journalisten von diesem Gesetz unter eine potenzielle Kriminalisierung gestellt werden. Sprich, wir haben das Beispiel auch aufgemacht in der Stellungnahme, wenn jetzt berichtet wird, meinetwegen, über einen AfD-Politiker, der im ländlichen Raum lebt und man berichtet wo er herkommt, und lichtet ihn möglicherweise noch vor seinem Auto ab, weil das steht hinter dem Wahlstand, dann veröffentlicht man personenbezogene Daten, wenn man sagt, wo er wohnt. Und wenn diesem AfD-Politiker dann was passieren würde, dann wäre möglicherweise dieser Journalist schon in der Strafbarkeit dieses geplanten Straftatbestandes drin, weil er hätte ja damit rechnen können. Dorf ist klein, das findet man raus, das Auto wird gezeigt, wenn das vor einem Haus steht, dann kann man davon ausgehen, dass es identifizierbar ist. Und es gibt ein weiteres Problem, denn natürlich gibt es in diesem zu schaffenden Straftatbestand den Begriff der Gefährdung. Jetzt sieht der Entwurf in seiner Begründung vor, dass eine bestimmte Art der Veröffentlichung oder bestimmte Personen, die das veröffentlichen, per se diese Gefährdung bezwecken würden, nämlich Personen, die als extremistisch eingestuft werden, Homepages oder Plattformen oder Blogs, die als extremistisch eingestuft werden, oder anonyme Veröffentlicher. So. Das heißt, im Umkehrschluss, dass vor allen Dingen der Verfassungsschutz hier bestimmt, wer sich strafbar macht und wer nicht. Und da können wir uns alle, da brauchen wir nicht die große Kristallkugel, ausrechnen, dass alle antifaschistischen Rechercheplattformen wahrscheinlich sich dann mit jeder Veröffentlichung da in den Bereich der Strafbarkeit begeben könnten.
Du hast jetzt schon ganz viele Punkte genannt. Ich würde noch mal auf ein, zwei näher eingehen. Und zwar hast du ja auch eben gesagt, dass es derzeit ja schon Gesetze gibt, die eben eine strafrechtliche Verfolgung ermöglichen würde, wenn es darum geht, dass halt eben Informationen weitergegeben werden über Personen, dass halt eben Personen im Netz bedroht werden. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit. Und ich frage mich da tatsächlich immer, wenn im Netz, in sozialen Medien dazu aufgerufen wird, bestimmte Personen zu Hause zu besuchen, sie zu vergewaltigen oder was weiß ich nicht, was zu ermorden, da gibt es ja gar keine Grenzen dessen, was da schon alles geschrieben wurde. Dann frage ich mich immer, woran mangelt es denn? Warum gibt es da keine konsequente strafrechtliche Verfolgung? Liegt es daran, dass diese Gesetze nicht adäquat im Netz angewandt werden können? Weil ich meine, der Straftatbestand der Bedrohung, der ist ja in dem Moment ja dann erfüllt. Woran mangelt es dann an dieser konsequenten strafrechtlichen Verfolgung?
Es mangelt einfach bei diesen Delikten, wo Personen bedroht werden, eigentlich, glaube ich, an einem Vollzugsdefizit. Also man hat die Straftatbestände schon. Man könnte das halt einfach verfolgen. Nur wenn jemand kommt zur Polizei, sagt, meine Daten sind im Internet veröffentlicht worden, ich bin auch noch als People of Color da in irgendeiner Weise dargestellt worden, ich nehme das als bedrohlich wahr, weil das genau darauf gerichtet ist, mich zu exponieren, zu sagen, wo ich wohne. Und es gibt meinetwegen dann auch schon Vorfälle, also Pizzabestellungen etc. pp. Dann machen Mandantinnen und Mandanten von uns oftmals die Erfahrung, dass der Vorfall an sich und das Veröffentlichen der Daten total runtergespielt wird. Ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das hören unsere Mandantinnen und Mandanten ganz oft. Und dann haben sie schon noch Glück, weil dann werden rassistische, homophobe, antisemitische Ressentiments nicht nochmal wiederholt, was auch durchaus schon vorgekommen ist. Aber wenn man das jetzt schon nicht ernst nimmt, also die Polizei sowieso da kein Interesse hat zu ermitteln, dann muss man ihnen nicht auch noch einen Straftatbestand überhelfen, den sie dann auch nicht bearbeiten. Also da muss man mal einfach ganz pragmatisch sein. Und deswegen kommen wir ja auch zu dem Schluss, dieses Gesetz ist ein Angriff auf investigative Recherche von vor allen Dingen von antifaschistischen Recherchegruppen, und das soll er auch sein. Ich würde unterstellen, dass die Bundesregierung gar kein Interesse daran hat, tatsächlich die Personen, die sich bedroht fühlen oder die einfach gar keine Internetveröffentlichung brauchen, um in den Fokus solcher Angriffe zu kommen, weil sie eben aufgrund ihrer Hautfarbe als Opfer auserkoren werden, weil man eh weiß, wo die Geflüchtetenunterkunft ist, weil man weiß, wo die Moschee und die Synagoge steht und an welchen Tagen man dort Muslime und Jüdinnen trifft. Die werden alle davon nicht geschützt Und deswegen ist es für uns einfach nur das, was übrig bleiben wird, ein Angriff auf antifaschistische Recherchekollektive und freie Journalisten.
Du hast jetzt schon antifaschistische Recherchekollektive und Journalistinnen und Journalisten angesprochen. Der Journalismus hat ja durchaus eine starke Lobby hier in Deutschland. Gibt es denn seitens der Journalistinnen und Journalisten irgendwelche Proteste? Habt ihr da irgendwelche Rückmeldungen bekommen?
Also ich habe keinen Aufschrei gehört, aber ich würde auch die Annahme, dass es eine starke Presselobby gibt, noch mal ein bisschen differenzierter machen, weil ich glaube, es gibt eine starke Presselobby, was wir auch gerne als Mainstream-Medien oder etablierte Medien bezeichnet wird, betrifft. Also wenn jetzt jemand große Tageszeitungen angreifen würde, wenn jemand den öffentlichen Rundfunk, ja, dann gibt es immer stark Stimmen, die diese Angriffe zurückweisen. Das ist aber mitnichten so bei antifaschistischen Recherchekollektiven, kleinen Nischenblättern, Blogs, die das veröffentlichen und vor allen Dingen, das betrifft ja dann freie Journalisten, die das möglicherweise sogar in eigenen Veröffentlichungen machen. Da gibt es sehr, sehr wenig Lobby. Das hat man sehr eindrucksvoll gesehen, weil eigentlich der große Angriff auf die Pressefreiheit ja schon mit dem Verbotsverfahren gegen Indymedia links unten gefahren worden ist und es dort mitnichten große Medienhäuser gab, die gesagt haben, Moment, wenn die das jetzt angreifen, das mag nicht unsere Art der Veröffentlichung sein. Wir mögen das vielleicht auch nicht gut finden, aber im Kern ist es ein Angriff auf uns alle. Das gab es nicht. Deswegen würde ich das sagen, es ist konsequent, dass auch jetzt kein Aufschrei aus der Presse kommt, weil sie einfach sagen, ja, das betrifft uns ja nicht. Wir haben eine Redaktion, wir haben eine Zeitung, die wir rausgeben, wir haben ein Justiziariat und meinen die damit nicht.
Wenn es um die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten geht, wenn es um das Anlegen von Feindeslisten geht, dann hat ja die Vergangenheit auch gezeigt, dass es nicht nur eben in Anführungsstrichen irgendwelche Leute sind. Gerade der Fall der NSU-Nebenklageanwältin Seda Başay Yıldız hat es ja gezeigt, aus Polizeibehörden in Frankfurt wurden Daten weitergegeben. Daraufhin wurde diese bedroht, das Leben ihrer Tochter wurde bedroht. Das zeigt ja auch aus staatlichen Behörden selbst heraus, aus Ermittlungsbehörden heraus werden eben ja Daten weitergegeben, die dann letztlich dazu führen, dass Leute bedroht werden. Würde denn so etwas überhaupt durch das neue Gesetzesvorhaben abgedeckt werden oder würde das irgendwelche Konsequenzen für ja Polizistinnen, Polizisten haben oder eben halt auch andere Beamtinnen?
Nein, das wird überhaupt nicht abgedeckt. Das ist ja auch einer unserer großen Kritikpunkte, wo wir das Verzugsdefizit heraus ableiten. Da gäbe es ja durchaus Möglichkeiten, gerade bei Personen in Beamtenverhältnissen. Es gibt ja jetzt auch gerade aktuell eine große Kampagne der Welt gegen links, wo Verteidigerinnen und Verteidiger der betroffenen Personen, die dort wirklich preisgegeben werden mit Bildern, die sehr, sehr viel zeigen, wo aus Ermittlungsakten zitiert wird, was eigentlich nicht sein könnte. Das wird alles nicht verfolgt. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten von den Behörden in ihren eigenen Strukturen zu recherchieren und in dem Fall von der Kollegin Seda Başay Yıldız sind ja tatsächlich auch Personenkreise zumindest eingegrenzt worden. Da gibt es aber keine Konsequenzen. Das heißt, das ist ja das, was wir meinen, wenn wir sagen, das ist so Augenwischerei, dieser Gesetzesentwurf, weil eben der Staat nicht in der Lage ist, erstens zu erkennen und auch zu akzeptieren, dass es institutionellen Rassismus gibt, dass es innerhalb staatlicher Strukturen und Behörden rechte Strukturen gibt, dass es dort antisemitische und rassistische Tendenzen gibt und gegen diese konsequent vorzugehen. Da gibt ja das Potpourri des Beamtenrechts total viele Maßnahmen her. Aber das tun sie nicht, das wollen sie nicht. Sie wollen nicht mal eine Rassismusstudie innerhalb der Polizei, aber einen neuen Straftatbestand, der tief in ein essentielles Grundrecht eingreift. Darin kann man, glaube ich, schon sehr gut sehen, wo die Feindbestimmung liegt. welche Nebeneffekte erzielt werden wollen, nämlich den unliebsamen investigativen Journalismus zu beschränken und dass der eigentliche Zweck nur vorgeschoben ist.
Ein letzter Aspekt vielleicht nochmal genauer beleuchtet. Du hattest es auch schon angedeutet, was in der Vergangenheit auch im Zusammenhang mit diesen ja Feindeslisten, Todeslisten immer wieder auch öffentlich kritisiert wurde, ist, dass die Betroffenen, diejenigen, die auf diesen Listen stehen, ja gar nicht informiert wurden oder erst viel zu spät informiert wurden. Das wurde immer wieder kritisiert. Wird denn so etwas in irgendeiner Form mit berücksichtigt in dem Gesetzesvorhaben, dass es da einheitliche Richtlinien gibt, wann, wer, wie informiert werden muss?
Nein, nein. Das, was wir ja schon lange gefordert haben, dass es ein proaktives Informationsmanagement von den Behörden geben muss, falls Personen auf solchen Listen auftauchen, dass bekannt wird durch Ermittlungen, dass diese Personen proaktiv von den Behörden angesprochen werden müssen, verwiesen werden müssen an Opferberatungsstellen, wo sie Hilfe bekommen, wo sie unterstützt werden, wo sie aber auch betreut werden und dass es eine realistische Gefährdungseinschätzung dazu gibt. Das findet sich in diesem Gesetz überhaupt nicht und das wäre eigentlich der Handlungsbedarf, den es geben müsste.
Vielleicht als abschließende Frage jetzt, ihr als republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein habt jetzt diese Stellungnahme zu diesem Gesetzesentwurf bezüglich der sogenannten Feindeslisten abgegeben. Wie geht's denn da jetzt weiter?
Also die Stellungnahme ist zugeleitet worden dem Gesetzgeber. Darüber wird jetzt debattiert werden. Ich gehe davon aus, dass es auch nochmal eine Sachverständigenanhörung dazu geben wird in dem zuständigen Ausschuss und dann muss der Bundestag darüber entscheiden und jetzt brauchen wir uns gar nicht in den Augen rumwischen, dieses Gesetz wird wahrscheinlich kommen.